Darum halte ich jetzt auf der Ebene der Emotionskompetenz den Umgang damit, dass es zu einer Frage mehrere richtige Antworten gibt und das nicht als Problem anzusehen, sondern als Bereicherung zu erleben für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Darum habe ich ein Buch geschrieben über Verunsicherung. Ja. Da haben die christlichen Kirchen auch viel dazu beigetragen. Wahrheit wird gleichgesetzt mit überzeitlicher Gewissheit. Ja, es gibt ja Menschen, die ihre Orientierung, wie man heutzutage eine Ehe zu führen hat, ins Neue Testament schauen. Wir haben in unserer Kultur keine systematische Übung, uns mit Unsicherheit, mit Ängsten abzugeben, sondern es, ganz im Gegenteil, es wird ja Kompetenz gerühmt, es wird der Experte gerühmt, es wird derjenige, der sich auskennt, gerühmt. Und es wird zunehmend Scham besetzt, irgendwie überhaupt zuzugeben, dass man sich mit irgendetwas nicht auskennt. Wir denken immer, es sei so normal, an ein Konzept zu glauben, das ja auch erwiesenermaßen nur in seltenen Fällen in der Weise funktioniert, wie man es sich am Anfang vorstellt. Also die Monogamie ist ja nun wirklich kein Erfolgsmodell. Seit mehreren tausend Jahren. Ganz im Gegenteil, es ist der Absprungbasis für Morde. Oh, die meisten Morde passieren in Ehen. Ja.
Oh, wow.
Also das Gefährlichste im Leben ist tatsächlich verheiratet.
Oh, okay.
Also das darf man nicht so laut aussprechen, aber es ist weltweit so. Also jetzt außerhalb von Kriegen, aber es sind die meisten Morde passieren zwischen Ehepartnern.
Das ist wirklich faszinierend. Okay. Wir wollten heute über Beziehungen sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Yeet Podcasts, deinem Podcast für Digitalität und Social Media für Glaube und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Klaus Eidenschenk. Dankeschön, dass du da bist.
Ja, gerne doch, Lilith.
Du hast unter anderem katholische Theologie studiert und arbeitest heute, ich zitiere, vorwiegend als Ausbilder für Coaches, psychologische Berater, Trainer und Führungskräfte. Du berätst Organisationen und leitest ein psychotherapeutisches Institut. Sobald ich was Falsches sage, stoppst du mich, aber das ist jetzt von deiner LinkedIn-Seite. Das sollte korrekt sein.
Das passt alles ganz wunderbar.
Du hast einige Bücher geschrieben, die Kunst des Konflikts oder das Unsicherheitsbuch, ein Buch über narzisstische Nöte und du schreibst gerade an einem Buch über Gefühle, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Stimmt's?
So ist es, ja.
Und deswegen kam ich auf dich und wollte so gerne mit dir sprechen in diesem Podcast und bin sehr dankbar, dass du zugesagt hast. Denn ich würde gerne mit dir heute sprechen, wie lernen wir das Zusammenleben in den sozialen Medien und der Digitalität? Wir sind gerade eingestiegen mit Vorträge schon gehalten darüber, wie Zeiten sich verändern. Also Dinge verändern sich und die Menschen gewöhnen sich auch neu. Also man stellt sich neu ein. Und ich habe persönlich das Gefühl, dass wir in einer Zeit sind, in der wir uns sehr stark umgewöhnen müssen. Ich merke, dass ich ganz viel meinen Kindern nicht beibringen kann, sondern wir das zusammen lernen müssen. Und da geht es zum Beispiel um das Verhalten in den sozialen Medien. Da sind wir als Erwachsene, die ja auch nicht da reingeboren sind, ziemlich aufgeschmissen bisher. Und deswegen würde ich gern so ein bisschen mit dir um diesen Themenbereich kreisen. Kann das? Ja, super, du nickst. Mhm. Alles gut. Hand vorm Gesicht halb, aber du nickst. Gut.
Ja, alles gut.
Und wir haben in diesem Podcast 7 Fragen, die so ein bisschen persönlicher sind, die wir vorab stellen, damit wir dich ein bisschen kennenlernen können, also die ZuhörerInnen und ich. Bist du bereit dafür?
Ich hoffe.
Gut. Wie bist du heute gestimmt?
Ach, wie bin ich heute gestimmt? Also jetzt habe ich mich auf den Podcast gefreut. Ansonsten habe ich mir gedacht, weil ich ansonsten einen weitgehend freien Tag habe, dass es nicht so schön ist, dass nun bewölktes Wetter ist. Und ich bin tatsächlich so ein bisschen sozusagen so wetterfühlig. Ja, also hat mich jetzt so auf den Sonnentag gefreut. Aber ansonsten bin ich grundsätzlich bester Dinge.
Gibt es einen Ort, an dem du besonders gut nachdenken kannst?
Auf Berghütten.
In Mehrbettzimmern oder so draußen?
Nein, genau, auf so kleinen Tiny Houses, wo ich ganz alleine bin. Oder hier bei mir, unmittelbar hier vor dem Fenster unter unserem Apfelbaum im Garten.
Oh, du wohnst auf einem Berg?
Nein, ich wohne hier inmitten eines Waldes, von drei Seiten umgeben. Aber fürs Schreiben suche ich mir häufig solche ganz einsamen Orte, die ja heutzutage eben Digitalisierung über Airbnb und so weiter dann vermietet werden von irgendwelchen Forstarbeitern oder Almbauern und so weiter. Da hat man oft interessante Begegnungen, wenn man solche Objekte anmietet.
Kaffee, Tee oder Kakao? Was steht bei dir in der Regel auf dem Schreibtisch?
Nichts von all dem, nur warmes Wasser.
Warmes Wasser. Auch keine Zitrone drin, nur warmes Wasser.
Nein, nur warmes Wasser, genau.
Was ist dein persönliches digitales Guilty Pleasure?
Guilty Pleasure? Oh, habe ich sowas? Jetzt bin ich tatsächlich ja auch zu der Generation gehörend noch, die jetzt gar nicht so auf Digitalität irgendwie, mit der nicht so groß geworden ist. Also ich glaube tatsächlich, dass ich da gar nicht fündig werde, auch wenn ich mir jetzt ein paar Sekunden Zeit nehme zum Nachdenken.
Gibt es ein Buch, das du immer wieder liest?
Ja, da gibt es relativ viele. Ah. Also, weil die wirklich guten Bücher muss man 3 bis 10 Mal lesen. Also jetzt bin ich natürlich studierter Philosoph und von daher schaue ich immer wieder in so Grundlagenwerke wie Sein und Zeit von Heidegger oder Die fröhliche Wissenschaft von Nietzsche oder Wahrheit und Methode von Gadamer oder Die Gesellschaft der Gesellschaft von Luhmann oder irgendwie sowas, weil das sind alles Bücher, die man sehr oft lesen muss, um davon zu profitieren.
Was war dein erster Kontakt mit Social Media und wie hast du ihn erlebt?
Was ist denn genau Social Media? Vielleicht müsste man darüber reden. Also das ist ja nicht gemeint, wann hatte ich den ersten E-Mail-Account. Wobei das auch Social Media damals war. Ich war einer der allerersten, die da in Deutschland eine E-Mail-Adresse hatte. Das war irgendein Hamburger Computerhändler, der da, und das hieß, wie ist das? Magic Village, irgendwie einfach so eine Plattform geschaffen hatte, wo man sich da sozusagen so eine E-Mail anschaffen konnte. Aber jetzt im engeren Sinn Social Media, glaube ich, war dann irgendwie bei Xing, dass ich mich da mal mehr engagiert habe oder zumindest das regelmäßiger mal gelesen habe oder so. Also außer YouTube oder irgend sowas, weil da hat man ja schon lange Jahre Videos gefunden, die man dann aufgesucht hat, um zu wissen, wie man einen Nagel in die Wand schlägt.
Also bei LinkedIn bist du sehr aktiv, du hast über 30.000 Follower. Wie kam das dazu, dass du das für dich entdeckt hast?
Ich publiziere seit 35 Jahren und eine der weniger schönen Seiten von Publizieren ist ja, also jedenfalls zum Beispiel Publikationen in Fachzeitschriften gleich welcher Art, ist ja, dass das ungefähr so ist, wie wenn man einen Stein nimmt, den in einen Sumpf wirft und dann macht es plopp und dann ist er weg und der Sumpf schaut aus so wie vorher. Also die Rückmeldung, die Resonanz auf irgendwelche Fachartikel oder dergleichen ist eigentlich in diesem Land weitgehend bei null. Und drum haben sich solche Artikel ja eher als Marketinginstrument eingespielt, dass man dann als prominent angesehen wird, wenn man da in irgendwelchen Zeitschriften oder in der Süddeutschen oder sonst irgendwo veröffentlicht. Das war, glaube ich, mal die eine große Ausnahme in der Süddeutschen. Da habe ich eine Zeit lang so eine Kolumne geschrieben. Und da kamen dann schon gelegentlich mal der ein oder andere Leserbrief oder der ein oder andere böse Kommentar von einem Redakteur aus der Süddeutschen, der da nicht so amused war. Und das ist halt bei LinkedIn anders. Also da kriegt man halt Resonanz. Also und so nutze ich es auch. Ich veröffentliche ja da regelmäßig Texte, einfach um zu sehen, welche Missverständnisse erzeugen die. Also damit ich einfach sehe, man lebt ja dann so in der eigenen denkerischen Blase und verliert einfach ein Stück das Gefühl, was von den Formulierungen, die man dann gebraucht, ganz andere Assoziationen weckt, als die, die man eigentlich anstoßen möchte. Oder worüber sind die Leute aus falschen Gründen dann begeistert? Falsch jetzt aus meiner Sicht. Oder wo entwickeln sich dann hitzige Diskussionen untereinander? Und das ist tatsächlich das Reizvolle an diesem Medium, dass man unmittelbar Rückmeldungen kriegt. Und das ist auch die Motivation dann, neben dem, dass ich Texte verprobe oder wenn man so will.
Ja. Ja.
Also ich habe jetzt keinen Ehrgeiz, 100.000 Follower zu kriegen. Das passiert dann irgendwie von alleine, dass Menschen das regelmäßig lesen wollen, wenn da was drinsteht, was nützlich sein könnte.
Ich finde es gerade sehr schön, wie du beschrieben hast, wie du das nutzt. Also zu sagen, ich will gucken, was die Missverständnisse sind. Da habe ich auch noch eine Frage später. Da geht es auch ums Recht haben. Da hast du nämlich auch was zu geschrieben, habe ich auch aus einem deiner Texte. Eine letzte Frage habe ich noch von den sieben. Das ist jetzt noch mal ganz raus. Wir waren eigentlich schon fast im Thema. Hast du eine leise Ahnung davon, wie du mal sterben wirst?
Friedlich.
Leise und friedlich. Sehr schön. Dankeschön für deine Antworten. So,
Gerne.
wir waren gerade schon eigentlich mitten im Thema. Ich hatte vorhin gesagt in der Anmoderation, du schreibst gerade ein Buch über Gefühle. Hat Social Media was damit zu tun? Also, hast du auch aus Social Media was über Gefühle gelernt? Weil mein Verdacht ist jetzt, ich spekuliere kurz und dann freue ich mich auf deine Antwort, dass dieses Gefühlsthema so groß geworden ist, auch über die sozialen Medien, weil Leute angefangen haben, sich anzuschreien, in den Kommentaren laut zu beschimpfen. Also, aber vermeintlich Recht haben wollen. Also das ist ja das Interessante. Alle tun so, als hätten sie Argumente und eigentlich schreiben sie sehr emotional. Aber vielleicht hast du andere Motive auch noch.
Ja, das ist jetzt eigentlich ein Beispiel für eine größere Überschrift in dem Zusammenhang. Es braucht schon erhebliche seelische Kompetenzen, um mit Gefühlen gut umzugehen. Also, da haben sich die Bühnen verändert, jetzt mit diesem Anschreien und dieser Empörungskultur. Früher waren es halt irgendwelche Leute, die beim Fenster rausgeschaut haben und jeden angezeigt haben, der das Fahrrad falsch abgestellt hat. Oder die berühmten, was, Lindenstraße, Treppenhauskriege und so weiter. Räume zu suchen, wo man der eigenen existenziellen Unzufriedenheit eine symptomatische Bühne geben kann, um andere zu beschimpfen, weil man selber unglücklich ist. Die hat schon immer gegeben. Und die haben sich natürlich jetzt in diesen digitalen Plattformen ausgeweitet, weil es ist wahnsinnig schnell so ein abwertender Satz geschrieben und man fühlt sich irgendwie gut dabei, wenn man anderen vermitteln kann, dass sie kein Abitur haben. Der andere Aspekt ist schon, ich bewege mich ja viel jetzt, sagen wir, in Organisationen, in Führungskontexten, in Entscheidergremien und so weiter. Und dort wird ja das Gerücht für wahr gehalten, dass man Entscheidungen aus Information und rationalen Gründen irgendwie trifft. Also das beobachte ich jedenfalls seit 30 Jahren als Organisationsberater und das ist ja eine Komik überhaupt nicht zu überbieten, weil kein Mensch entscheidet aufgrund rationaler Gründe, jedenfalls einen größeren Teil der Entscheidungen. Man kann sich das vormachen, ja, aber meistens ist die Rationalität ja gewissermaßen ein Mittel, um, wenn die Entscheidung gefallen ist, sie zu rechtfertigen. Also, die meisten Menschen kennen das. Man steht im Geschäft und möchte Schuhe, Taschen, Anzug, irgendein Gadget kaufen oder so, von dem man weiß, man braucht es eigentlich nicht. Man hat von der Sorte schon 5 Paar im Schrank stehen oder was auch immer. Und dann weiß man, wer wird es kaufen oder gesteht sich's nur so halb ein und sucht dann Gründe, um den Kauf zu rechtfertigen. So ist es im Management und in anderen Fällen auch, ja. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Grund, dass man ein Buch über Gefühle schreibt. Und wäre jetzt ein dritter Anlass, weil Gefühle halt ganz gerne entweder heilig gesprochen oder verteufelt werden. Alle wollen glücklich sein, freudig, leidenschaftlich, begeistert, motiviert, performant, Lust an Leistung und so weiter und so fort. Und Gefühle wie Trauer, Scham, Schuld, Angst, Ohnmacht, Verzweiflung, Eifersucht, Neid, da gelten als unerwünscht. Und von daher verbringen die meisten Menschen ja ihr Leben damit, die angenehmen Gefühle suchen zu wollen und die unangenehmen Gefühle meiden zu wollen. Und allein diese Entscheidung ist der sicherste Weg im Leben, unglücklich zu werden. Also es gibt eigentlich keine bessere Strategie, als unangenehme Gefühle in sich möglichst nicht aufkommen zu lassen und nur die angenehmen Gefühle haben zu wollen.
Und wieso gehen Menschen dann in die Kommentarspalten in Social Media, wo da doch auch, also um Recht zu haben, ne, das angenehme Gefühl zu haben, Recht zu haben, also.
Also das ist wahrscheinlich das, was Ihnen bewusst ist oder vielleicht noch nicht mal das. weil viele Menschen nicht reflektieren sozusagen den emotionalen Grund ihrer Verhaltensweisen. Die haben halt dann einen Drang und dann muss es mal gesagt werden oder muss man mal die Meinung äußern oder das kann man doch nicht so stehen lassen oder dann kann man sich doch gar nicht anders als aufregen oder irgendwie sowas und dann gibt man diesem Drang nach. Ich glaube, wenn man mit den Menschen spricht und sie zur Reflexion anleitet oder anregt, besser, ist einfach ganz viel Unsicherheit im Spiel, ganz viel Verzweiflung, ganz viel nicht gesehen werden, ganz viel Ohnmacht. Ja, darum sind diese Kommentarspalten halt auch ein Feld, wo man zumindest das Gefühl hat, man kann sich äußern. Und wenn da das Gegenüber sich dann aufregt, dann hat man auch noch, ich habe es ja selber gerade von mir gesagt, auch eine Wirkung erzielt. Und in dieser modernen Welt fühlen sich halt viele Menschen sehr ohnmächtig, von der Politik im Stich gelassen, diese berühmte Politikverdrossenheit. Aber auch sonst, selbst man kennt die Gemeinderäte nicht mehr und kann auch auf die lokalen Verhältnisse nicht mehr Einfluss nehmen. Das ist ja ganz anders. Also früher, als ich klein war, ich bin in einem bayerischen Dorf groß geworden, da gingen die Männer am Sonntag zum Stammtisch und haben da die Gemeinderatssitzung vorbereitet und Einfluss genommen und Freundschaften gepflegt. Und wenn du mir da hilfst, dann unterstütze ich jenes und so. Die waren dem Wetter und dem Ungeziefer ausgeliefert, aber sie konnten Einfluss nehmen, jedenfalls auf die lokalen Verhältnisse mit entsprechenden Vetterleswirtschaft, wie man es dann abwertend benannt hat. Und diese Art von Einfluss, die ist ja unglaublich zurückgegangen, sowohl auf die privaten örtlichen Verhältnisse wie aufs große Ganze. Wer kann schon als Einzelperson den Klimawandel aufhalten? Viele arbeiten in Großorganisationen, wo die Einflussmöglichkeiten auch entsprechend beschränkt sind. Man hat nicht mehr einen Dorfschullehrer. Also jetzt romantisiere ich mal das alte etwas, auf dem man Einfluss nehmen kann, oder einen Pfarrer, dem man sagen kann, dass die Predigt schlecht war, sondern man hat eine ganze Riege von Pädagogen, die dann auch noch ständig wechseln und man weiß schon gar nicht mehr hin mit seiner Empörung über die pädagogischen Maßnahmen, denen dann die eigenen Kinder ausgeliefert sind. Und also mein Lieblingsgefühl im Moment ist gerade Ohnmacht. Also in der Beschäftigung jetzt als Autor, also nicht jetzt, jetzt für mich privat oder zumindest nicht in dem Sinn, dass ich es unbedingt haben möchte. Aber wer heutzutage nicht ohnmachtskompetent wird, der wird kein schönes Leben haben, weil das meiste, was man so beobachtet, würde ich persönlich jedenfalls gerne ändern wollen und das wenigste davon kann ich beeinflussen. Also.
Also, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, es gibt Gefühle, mit denen es besser ist, also am besten ja mit allen, ne? Aber es gibt bestimmte Gefühle in jeder Zeit, mit denen es eigentlich ganz gut wäre, wenn man mit denen gut zurechtkommt. Zumindest war
Ja.
das gerade die Fantasie, die ich hatte, ne?
Ja,
Wenn man
genau. Ja,
sagt,
vollkommen korrekt, ja.
also in einer Zeit, wo man sich gegenseitig duelliert hat, wurde anscheinend der Stolz sehr hoch gehalten. Ich
Genau.
würde
Oder
jetzt sagen,
die Ehre damals noch, ja, da hieß
ja.
der Stolz noch Ehre, ja.
Dann würde ich jetzt sagen, so in der Zeit der Babyboomer, da ist der Arbeitsstolz recht hoch, also auf das, was man so leistet, auch vielleicht bei meinen Großeltern, die dann nach dem Krieg ihr Haus wieder aufgebaut haben oder überhaupt was wieder
Absolut.
aufgebaut haben. Und
Ja,
dann ist das
ja.
Gemeinschaftsthema groß. Was erlebst du jetzt gerade? Also du hast gerade schon gesagt, es wäre gut, wenn wir mit Ohnmacht gut zurechtkommen, weil so vieles nicht sicher ist und so fluide, fragil. Also eine Unsicherheitskompetenz, ne? Dafür wirbst du ja auch. Was ist so der Gefühlsmix, mit dem man jetzt eigentlich gut klarkommen muss in dieser Zeit, in der wir leben, in der Zeit der Digitalität?
Naja, da ist natürlich ganz vorne dran die vielbeschworene Veränderung. Ja. Es bleibt ja nichts gleich. Mit jedem Betriebssystem-Update muss ich mich wieder umstellen, um jetzt mal so ein ganz simples Ding zu machen. Drum ist halt loslassen können. Ja. Und mit loslassen können ist eigentlich Trauer ganz viel verknüpft. Ich denke, gäbe viel mehr Anlässe, traurig zu sein als früher. Man muss sich ständig von irgendwas verabschieden, was einem lieb gewonnen ist.
Sag mal ein Beispiel.
Na, wer hat es jüngst gesagt? Jemand, der hat, glaube ich, ein Nokia-Handy noch hatte
Okay.
Und dann ist es ihm am Ende doch runtergefallen, ja, und hatte sich standhaft geweigert, auf diese blöden Wischbildschirme um sich umzustellen, weil er das mit dem Tasten und dem Menü sich so gut auskannte. Also in Sicherheit, ein Vertrautheitsgefühl. Du hast selber gerade zu Beginn unseres Gesprächs ein Beispiel genannt. Die Kinder kommen mit was nach Hause und du weißt selber nicht. Also früher wusste man noch leise über den Zitronensäurezyklus in Chemie sozusagen und konnte Nachhilfe geben. Ja. Ja, das ist heutzutage entstehen durch das ständige Verabschieden von Kompetenzfeldern einfach viel Unzulänglichkeitsgefühle. Meine Oma musste sich noch die fand es schon eine Zumutung, dass sie sich von der Wählscheibe auf dem Tastentelefon bei diesen grün-grauen Telekom-Telefonen umstellen musste. Und solche Situationen haben wir halt zuhauf und ständig. Drum, sich mit Ängsten oder Unsicherheiten auseinanderzusetzen, weil man schon wieder irgendwas Neues kommt, mit was man sich nicht auseinandersetzen hat können, was man nicht mit der Muttermilch gewissermaßen gelernt hat. Ja, also ich beobachte sich, meine Mutter ist 86. Da stellt die Bank, wo sie ihr Konto seit 40 Jahren hat, einfach zweimal im Jahr die App um, wo man dann eine Überweisung freigeben kann. Ja. Da denkt sich die Bank überhaupt nichts. Dass die alten Menschen damit überhaupt nicht zurechtkommen, wenn sie jetzt wieder irgendwo anders den Finger drauflegen müssen, dass sie das überweisen können online, wo man früher zum Schalterbeamten gegangen ist, ein nettes Pläuschchen gehalten hat. Also, so. Ich denke, das wird weitläufig unterschätzt, weil wir haben in unserer Kultur keine systematische Übung, uns mit Unsicherheit, mit Ängsten abzugeben, sondern ganz im Gegenteil, es wird ja Kompetenz gerühmt, es wird der Experte gerühmt, es wird derjenige, der sich auskennt, gerühmt. Und es wird zunehmend Scham besetzt, irgendwie überhaupt zuzugeben, dass man sich mit irgendetwas nicht auskennt. Ja. So, und das nimmt gerade enorm zu aus meiner Sicht, weil jetzt über KI jeder in Sekundenschnelle eher zum Experten in irgendwas werden kann, einschließlich der Schüler, weil die sich ihre Facharbeiten halt schreiben lassen können und dann auf der Schaufensterseite ihrer Person so tun können, als ob sie sich in irgendwas auskennen, aber natürlich eigentlich überhaupt kein solides Wissen haben.
Ich finde interessant, dass du sagst, die Scham nimmt zu, also aus der Perspektive, dass man das Gefühl hat, man müsste alles wissen. Und wir sind ja auch in
Ja.
einem Schulsystem sozialisiert, wo wir einzeln bewertet werden und unsere Leistung
So ist
kriegen und
es,
es
ja.
wichtig ist, gut, dass wir einzeln Expertinnen sind. Ich nehme aber schon wahr, dass vereinzelt, ich schimpfe auch gerne über das Schulsystem, aber da möchte ich mal sagen, ich merke schon, dass die Lehrer mehr und Lehrerinnen mehr Wert darauf legen, dass die Kinder kooperativ arbeiten. Also zusammen Gruppenarbeiten machen. Und ich habe gerade gedacht, ist das auch so ein Wandel, dass wir eigentlich lernen sollten, kooperativer zu lernen miteinander? Also weil zum Beispiel, du bist jetzt der Sohn deiner Mutter, der wahrscheinlich dann guckt und sagt, ah, guck mal, hier musst du es wieder drauflegen, jetzt den Finger. So ein bisschen. Die Verzweiflung sah ich gerade in den Augen. Ah nein, schon wieder muss ich hier was Neues erklären. Und sie sagt wahrscheinlich, ach nee, ich werde es nicht lernen und mach du mal. Ne? So, also ich kenne es so ein
So
bisschen
ähnlich,
auch.
ja.
Genau. So, also vielleicht ist es das. Frag auch meine Kinder tatsächlich. Meine Tochter zeigt mir, wie was bei Snapchat funktioniert. Das, ne, wenn ich es nicht sofort für mich intuitiv ersichtlich war, dann zeigt sie es mir und ich bin froh, dass ich sie habe und sie mir was beibringen kann. Manchmal, und ich weiß auch schon, es gibt auch Dinge, die kann sie vielleicht auch noch von mir lernen. Sie ist ja auch erst 14. Vielleicht ist das die Zeit, die jetzt anbricht, ne? Es verändert sich wieder was.
Ja, und um jetzt auf den Punkt von eben mit der Zusammenarbeit nochmal zurückzukommen, das ist halt auch ein Merkmal unserer Zeit, dass die Herausforderungen oder die Problemstellungen auch in den Organisationen ja in der Regel nicht mehr nur kompliziert sind. Kann man sagen, da kann ich so einen Expertenstatus erwerben, dass ich mit komplizierten Verhältnissen zurechtkomme, sondern komplex sind. Und komplex heißt immer, es gibt für eine Frage mehrere richtige Lösungen. Und es kommt eher darauf an, erstmal alle möglichen Antworten, alle möglichen Entscheidungsalternativen auf den Tisch zu bringen, um nicht dadurch schon falsch zu entscheiden, dass die Variante, die eigentlich die beste für alle gewesen wäre, überhaupt nicht zur Debatte steht. Um gewissermaßen die richtige Wahl der Wahl zu treffen, sind Einzelne in den allermeisten Arbeitsfeldern oder Lebenskontexte eigentlich mittlerweile überfordert. Also es braucht Zusammenarbeit, um überhaupt den Entscheidungsraum gemeinsam zu gestalten, innerhalb dessen man dann die beste Lösung sucht. Und dazu ist es wichtig, gewissermaßen zu lernen, dass es zu komplexen Problemen grundsätzlich mehrere richtige, wahre Antworten gibt. Dass es also von jeder Wahrheit auch das Gegenteil wahr sein kann. Und das ist eine Denkart, sage ich mal, die in unserer Kultur seit über 2000 Jahren nicht vorkommt, sondern es Wahrheit wird gleichgesetzt. Da haben die christlichen Kirchen auch viel dazu beigetragen. Wahrheit wird gleichgesetzt mit überzeitlicher Gewissheit. Ja, es gibt ja Menschen, die ihre Orientierung, wie man heutzutage eine Ehe zu führen hat, ins Neue Testament schauen. Ja, gibt es noch. Also, ja. Also, und da steckt ja die Idee dahinter, dass es Wahrheiten gibt, die überzeitlich sind. Also jetzt eben, was jetzt auch ethische oder Normen des sozialen Zusammenlebens anbelangt und so weiter. Und wenn die Wahrheit nicht mehr durch Gewissheit zu erkennen ist und dass sie für alle in gleicher Weise gilt, also die 10 Gebote haben für alle gegolten und nicht für die linke Hälfte der Versammlung und für die rechte Hälfte der Versammlung gab es nun andere Gebote. Heutzutage ist das anders. Jede Subkultur bildet sich ihre eigenen Normen. Und dann wird das Zusammenleben natürlich auch schwieriger. Also Diversität ist mir dann das Stichwort dafür, weil man eben sehen kann und muss, dass man auf sehr unterschiedliche Weise glücklich wie unglücklich werden kann. Ja. Und die Kulturen sich mischen und die Subkulturen sich mischen. Darum halte ich jetzt auf der Ebene der Emotionskompetenz den Umgang damit, dass es zu einer Frage mehrere richtige Antworten gibt. Und das nicht als Problem anzusehen, sondern als Bereicherung zu erleben für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Darum habe ich ein Buch geschrieben über Verunsicherung. Ja. Da haben mich ja viele Leute groß angeguckt, ja, in einer Welt, wo eh schon alle nach Sicherheit rufen, dann auch noch ein Buch zu schreiben, das der Unsicherheit gewissermaßen das Wort redet. In Organisationen wie in Politik glaube ich, dass die schlimmsten Fehlentscheidungen nicht durch Unsicherheit, sondern durch Übergewissheit, also oder Übersicherheit entstehen, weil Leute glauben, nur so kann es gehen und dann entsprechend unfruchtbare Konflikte entstehen, mit denen die halt mit ebenso guten Argumenten vom Gegenteil überzeugt sind oder jedenfalls von einer anderen richtigen Lösung. Weil wenn ich frage, was ist 2 und 2 und du sagst jetzt, was ist 2 und 2, hat es dir
Ja,
deine Tochter
vier. Ja,
beigebracht,
ja.
4, ja, dann würde kein Mensch sagen, dass du jetzt was entschieden hast, sondern du hast was errechnet. Ja, und da braucht es dann auch keine Entscheidungen. Entscheidungen braucht es ja nur, wenn ich es nicht ausrechnen kann. Also wenn nicht klar ist, was richtig ist, sondern wenn ich zwei Alternativen habe, von denen beide attraktiv sind. Sonst muss ich ja gar keine Entscheidung treffen. Wenn ich dich frage, willst du lieber ein Glas Sekt oder ein Glas Rindergülle, dann hoffe ich, dass du nichts entscheiden musst, sondern weißt du, was ich dir kellnern soll. Zwischen, was weiß ich, Aperol Spritz und Champagner oder Sekt oder sowas, kann man dann vielleicht je nach Vorliebe dann schon eine Entscheidung treffen müssen. Diese Kompetenz mit unangenehmen Gefühlen, also wie Unsicherheit, Scham, ich weiß was nicht, Schuld, ich hab's gut gemeint und doch schlechte Wirkungen erzielt, Angst, ich könnte es bereuen oder könnte Schaden anrichten oder ich muss Entscheidungen treffen, von denen ich von vornherein weiß, dass es für andere Menschen negative Auswirkungen hat. All das ist nötig, um heutzutage gut leben zu können. Und darum braucht es unter anderem aus diesen Gründen braucht es einfach die Kompetenz, nicht jetzt glücklich werden zu wollen, sondern auf glückliche Weise auch Unglück erleben zu können.
Ich musste gerade an Donald Trump denken. Das ist jetzt vielleicht auch kein Wunder, weil der macht ja natürlich nie irgendwas falsch, ne? Also, bis er es dann falsch gemacht hat und dann sagt er immer noch, es war richtig. Und dann sagt er halt, er hätte es nie, er sagt es
Ja,
nie.
also da
Also,
ist
wie
halt er
Menschen.
ein sehr prominentes Beispiel für diese Art von Umgang mit Unsicherheit. Aber von dieser Einstellung zur Welt gibt es natürlich viele Menschen inzwischen.
Genau, und wie. gehen wir denn damit um, dass wir einerseits anscheinend Gesellschaften nach starken Gewissheiten, starken Erwartungen, das hält sie ja auch zusammen, wenn wir Regeln haben, von denen wir alle erwarten können, dass sie eingehalten werden.
Ja.
Und Menschen, die wissen, was zu tun ist, die wir gerne als starke Führungspersönlichkeiten an der Spitze hätten. Deswegen werden dann solche Menschen wie Donald Trump gewählt oder ne, so diese Autokraten haben ja auch eine große Stärke. Elon Musk weiß auch immer, was zu tun ist, Putin sowieso. Ne? Und wie gehen wir denn damit um, wenn wir einerseits in einer Welt leben, die immer unsicherer wird, wo eben weniger Gewissheiten sind, wo wir eine Verunsicherungskompetenz die auch brauchen. Und andererseits ist aber auch ganz stark der Wunsch da, dass es eben doch Menschen gibt, die nicht so unsicher sind wie ich selbst. Und deswegen rufen dann viele danach.
Ja, genau. Und das ist halt ein Ausdruck davon, dass ich möglicherweise nicht so gut bin im Umgang mit unangenehmen Gefühlen. Es macht einen Unterschied, wenn ich unsicher bin, ob ich dann gut versuche, sicher zu werden im Umgang mit Unsicherheit oder ob ich sicher werden möchte. Wenn ich Unsicherheit in Sicherheit münzen möchte, dann werden Menschen, die mir Sicherheit versprechen, natürlich mit ihren Versprechungen attraktiv. Jetzt kann man wissen, dass diese Versprechungen alle für die Katz sind, ja, weil Trump macht mit seinen Entscheidungen wahrscheinlich mindestens so viel Menschen das Leben schwerer, wie es manchen leichter macht. Ja, vermutlich sogar mehr, wenn ich persönlich raten dürfte. Und wenn ich sicher wäre im Umgang mit Unsicherheit, dann kann ich Dinge mehr in der Schwebe lassen. Dann muss ich mich nicht verkämpfen für eine Lösung, die vielleicht jetzt mal für ein Jahr oder zwei in der Firma irgendwie günstig ist. Und dann kann ich Dinge auch schneller wieder in Frage stellen oder hinterfragen lassen. Ja, das ist einer der Gründe, warum wir diese agilen Methoden in der Arbeitswelt so eine Zeit lang so in Mode kamen. Weil es halt leichter ist, etwas zuzustimmen, wenn es nicht in Stein gemeißelt wird, sondern man dann in ein paar Wochen nochmal überprüfen kann, war das jetzt eine gute Idee, geht das jetzt in die richtige Richtung, wollen wir dabei bleiben, wollen wir dann nochmal, wie sagt man, im Management-Slang nachjustieren und so weiter und so fort. Das ist jetzt in einer Kultur, wo die Dinge ständig im Umbruch sind, tatsächlich ein schlaueres Vorgehen, als wenn man sehr sicher sein kann, dass das morgen grundsätzlich eigentlich dem gestern sehr ähnlich ist, wie das halt über Jahrhunderte der Fall war.
Du berätst ja Organisationen und Teams und da vermute ich, ist das auch dann ein großes Thema, weil du hast ganz am Anfang vorhin auch gesagt, wer glaubt, dass er Entscheidungen trifft, ganz rational, nur nach Argumenten.
Ja, ja, natürlich ist es ein Thema, weil auch dort die unangenehmen Gefühle eine große Rolle spielen. Weil, wie du schon vorher am Beispiel Trump das gesagt hast, das ist jetzt nicht nur in der Politik so, sondern auch in Organisationen gibt's Regeln, die ich für ungünstig halte, die Menschen in die Pflicht nehmen, dass vergangene Entscheidungen auch dann noch richtig gewesen sein müssen, wenn sie sich in der Gegenwart als falsch herausstellen. Und wenn ich heute als Manager nachweisen kann, aufgrund welcher Datenbasis ich damals die Entscheidung getroffen habe und dass damals alles richtig war und so weiter, ja, man nennt es dann Cover-My-Ass-Strategien, also wie rette ich meinen Hintern, dann helfen solche rationalen Argumente. Wenn dann Manager sagen würde, naja, ich habe mir halt gedacht, das ist das Richtige oder so, das schien mir irgendwie plausibel oder noch schlimmer, ich wollte das einfach so, dann kommt es halt beim Vorgesetzten weniger gut, als wenn er lückenlos nachweisen kann, aufgrund von welchen Excel-Tabellen eigentlich klar war, dass 2 und 2 4 ist.
Ich glaube, bei dir fällt auch das Wort Ambiguitätstoleranz. Ne? Also A, brauchen wir Toleranz in so einer Zeit, in der wir jetzt sind, dass andere Entscheidungen getroffen sind, weil es viele Möglichkeiten gibt und auch diese Widersprüchlichkeit auszuhalten.
Ja, Widersprüchlichkeit, Mehrdeutigkeit, es auszuhalten, dass man nie genug weiß eigentlich oder das Gefühl hat, nie genug zu wissen, um eine Entscheidung zu treffen. Aber vor allem halt auch ein Gespür dafür zu haben, wann man entscheidet, um selber unangenehmen Gefühlen aus dem Weg zu gehen. Also unangenehme Gefühle sind deshalb, also um jetzt bei diesem Gefühlsthema zu bleiben, ne, sind ja deshalb so wichtig, weil sie häufig eine ganz ungünstige Motivation darstellen, wenn man sie nicht kennt. Also wenn ich jetzt etwas aus dem Weg gehen will, also eine Angst vermeiden oder eine Scham, ja. Etwas nicht zu wollen, ist eine ganz ungünstige Orientierung. Und wenn du mich jetzt fragst, was machst du nach unserem Podcast? Und ich sage zu dir, ich fahre dann nicht nach Würzburg.
Ja.
Ja, dann habe ich wenig ausgeschlossen sozusagen. Ja, es bietet wenig Orientierung. Wenn ich halt sage, ich will mich auf keinen Fall minderwertig fühlen, dann weiß ich immer noch nicht, was ich dann tun möchte oder tun sollte oder sowas. Ja, und deshalb ist so wichtig, sich für unangenehme Gefühle zu interessieren, weil die den Spielraum, den ich im Leben habe, was ich auch glaube, aushalten zu können, deutlich erweitern, und weil hinter Ängsten oder Scham oder Schuld heute halt häufig sehr unangenehme Erlebnisse stecken, die sich innerlich abgespeichert haben, die dazu dienen, dass meine Vergangenheit nie vergeht, sondern ich immer weiter damit beschäftigt bin, auszuschließen, dass das wieder passiert, was früher mal passiert ist. Ja.
Du hast das Gefühle mal als Vorurteilsspeicher bezeichnet, ne?
Genau. Gefühle informieren, wenn sie nicht reflektiert und durchgearbeitet werden, nicht wie die Welt ist, sondern wie die Welt früher war.
Wie ich sie mal be zuvor beurteilt habe, ne? Als,
Ja,
ja.
genau. Und diese Kompetenz, die ist nicht so weit verbreitet. Und jetzt, um zu Social Media wieder zurückzukommen, wenn ich halt darauf angewiesen bin, dass die Welt so ist, dass ich gute Gefühle habe, dann habe ich ständig Druck, alles anzuklagen, was mir unangenehme Gefühle macht und das für falsch zu finden. Dann werden einfach die Konflikte entsprechend schnell scharf, weil die Konflikte dann auf in der Regel nicht kommunizierten oder auch gar nicht wahrgenommenen starken Emotionen beruhen. Ja, also wenn Putin wüsste, welchen Minderwertigkeitskomplex er hat, dann würde er anders Politik machen. Aber dadurch, dass er das halt seit 70 Jahren nicht weiß, geht er mit seinen Minderwertigkeitsgefühlen halt so um, wie wir das alle erleben. Er isoliert sich, er sucht nur Kontakt zu Leuten, die ihm zustimmen. Er versucht, die ganze Welt unter Kontrolle zu kriegen. Er versucht, was zu schaffen, wodurch er in die Geschichte eingeht. Und so weiter und so fort. Da könnte man jetzt viel aufzählen. Sowas muss ich nicht tun, wenn ich innerlich souverän bin.
Das Blöde ist, also gut, das ist dann ein sehr langsames Umerziehungsprogramm, was unsere Gefühle angeht, ne? Was deine Mission ist, Menschen zu zeigen.
Ja, also wenn ich weiß gar nicht, ob ich es als Mission bezeichnen würde, aber zumindest ein Motiv, das war ja Ausgangspunkt für den bisherigen Gesprächsverlauf, wenn du mich gefragt hast, wie komme ich jetzt dazu, ein Buch über Gefühle zu schreiben? Und tatsächlich im Hinblick darauf ist es nötig. Ja. Also wir müssen nicht besser rechnen lernen, wir müssen besser fühlen lernen.
Also ich habe bisher drei Bücher von dir gelesen. Die Kunst des Konflikts war das erste, was ich sehr schön fand. Und da schreibst du auch, sinnvolle Konflikte sollten wir eröffnen, nutzlose beenden und die restlichen klug regulieren. Ne, ich habe mich natürlich gefragt, wie gelingt es in digitalen Räumen? Und jeder kann das ja auch nur für sich selbst einüben. Und es geht ja auch nur, wenn man,
Ja, da würde ich dir jetzt widersprechen. Ich glaube, Konfliktregulation kann man gut zu zweit
ja, nee, ich meine,
üben.
ja.
Aber das hast du wahrscheinlich nicht gemeint.
Das meinte ich, ja, doch. Ah, nee, widersprich mir ruhig, finde ich gut. Nee,
Nee,
was
nee,
mein.
alles fein, ja.
Ich habe so das Gefühl, nachdem, ne, dass du jetzt zu den Gefühlen kommst, das ist das, was unter all dem drunter liegt, was du auch zuvor erarbeitet hast. Also egal, was wir tun,
Ja.
das läuft ja alles immer unter unserer Gefühlsschablone. Und sich das einzugestehen, ich hatte immer den Verdacht, dass es auch aus dieser, wir haben schon darüber gesprochen, dass wir in einer Zeit leben, wo wir alles wissen müssen und können, und dieser Aufklärungsgedanke ist so stark. Deswegen hat mich auch überrascht, natürlich Religion hat auch viel geprägt, weil sie gesagt hat, was richtig und was falsch ist und war. Ich glaube auch, dass es aber wahrscheinlich vor 2000 Jahren auch noch mal anders war, weil dann durchaus auch noch eine weibliche und eine männliche Gottheit zum Beispiel im Tempel angebetet worden ist, ne? Also die Geschichtsschreibung hinterher, Dinge kommen ja auch wieder. Ich weiß nicht, ob wir schon immer so rigide aufgeklärt, dass nur die Ratio zählt, dass wir so entfernt von unseren Gefühlen sind. Deswegen frage ich mich, wie sehr kann der Mensch, ne, wenn wir an Putin und an Trump denken, jetzt ist vielleicht ein bisschen hoffentlich nicht zu wirr für dich, was ich sage, aber an Putin und an Trump, die wie so Herdentiere sind, die starken Alpha-Männchen, die das Sagen in der Herde haben, das erscheint mir ja schon wieder sehr archaisch. Also wie kommen wir dahin, zu unseren Gefühlen zu
Ja,
stehen,
genau,
ne?
genau. Das ist schon gut formuliert. Also meine persönliche Überzeugung ist eigentlich, dass wir mitten in einem Evolutionssprung sind. Also Hierarchie dieser Art oder patriarchalische Strukturen, wo oben gewissermaßen die Wahrheit und Weisheit sitzt und in Organisationen dann in der Mitte diejenigen sitzen, die das Ganze irgendwie lenken und unten die sind, die schwitzen und schuften. Das ist einfach zu trivial. Also das ist nicht komplexitätstauglich. Und ob wir Menschen mit der selbst geschaffenen Komplexität überhaupt fertig werden oder uns damit selbst auslöschen, das ist ja im Moment ein Teil der globalen Netflix-Serie, die man mit Spannung beobachten kann, wie das jetzt im nächsten Kapitel weitergeht. Also das ist jedenfalls nicht ausgemacht. Aber wenn wir mit dieser Komplexität fertig werden wollen, dann geht es nicht mehr mit den Mitteln früherer Jahrhunderte, sondern dann wird, um jetzt in deinem Bild von eben zu bleiben, dann wird das Stammhirn zum Gegner oder zumindest Stammhirn jetzt mal als Metapher dafür für schnelle Empörungsbereitschaft, für schnell drauf losschlagen, schnell davonlaufen, mich totstellen und von dem ganzen Scheiß nichts wissen wollen. Das sind ja Stammhirnreaktionen, ja? Und diese Stammhirnreaktionen waren lange ausreichend, um als Beutetier in einer Welt, die gefährlich ist, einigermaßen gut zurechtzukommen. So. Und je mehr die Menschen über Technik vom Beutetier zum Jäger wurden, wir sind ja für die allermeisten Arten auf diesem Planeten die gefährlichste Spezies schlechthin, desto mehr werden wir von den nicht intendierten Wirkungen unserer Jagd wieder eingeholt. Und um damit zurechtzukommen, müssen wir lernen, also jetzt zum Beispiel, um nochmal auf ein anderes Gefühl zu kommen, Ängste auszuhalten, weil in komplexen Umgebungen ist die Achtsamkeit für schwache Signale eigentlich das Überlebensfeature schlechthin. Ja, wenn ich dich hier mit deinen Kindern sage, mach einen Spaziergang im nächsten Wald, der von euch aus erreichbar ist, dann wirst du dich da durch den Wald bewegen und ein angeregtes Gespräch mit ihnen führen. Ja, wenn derselbe Spaziergang im Amazonas-Dschungel bei Nacht stattfindet, dann wird deine Angst dich belehren, dass du jedes Geräusch, das da und jedes Klackern, das da ist, auswertest, ob es jetzt die Anaconda ist oder nur der Wind, der mit den Zweigen spielt. In der Welt, in der wir leben, die da ja in den Social Medias dann eben auch so diskutiert wird, ist deshalb so viel Sicherheitswunsch, weil wir, wenn man genau hinschaut, eigentlich ständig Anlass haben, ängstlich zu werden, also die Gefahren zu wittern, denen wir uns ausgesetzt sehen. Und wenn ich diese Ängste schnell wieder loshaben will, dann bringe ich nach dem Motto, was nicht sein darf, kann auch nicht sein, dann wieder zum Verschwinden. Und dann entscheide ich mich für den Wachstumskurs der Wirtschaft und setze nicht alle Intelligenz dahin, ob es sowas wie eine Wirtschaft geben könnte, die nicht ein inhärentes Wachstumsprinzip hat, weil man weiß, irgendwann ist der Planet verfrühstückt. So, und das macht allen Angst, und mit dieser Angst ständig zu leben, ist nicht sonderlich angenehm, also versucht man, das loszuwerden. Und wo gibt es in der Schule die Räume, wo die Kinder sich über ihre Ängste systematisch austauschen können, was daraus folgt? Ja.
Also ich finde es ein sehr schönes Bild mit dem Amazonas-Dschungel, als wäre das die Möglichkeiten, die wir über Social Media bekommen haben. Und am Anfang waren wir ja alle so hoffnungsvoll, dass es und die Welt so, macht die Welt groß, die Globalisierung hat es vorangetrieben, ne? Aber wie du es gerade formuliert hast, das ist wie ein Spaziergang, nicht mehr durch unseren kleinen schönen Wald, den wir hier kennen, sondern durch den großen Dschungel, in dem wir ständig unser sympathisches Nervensystem irgendwie fight, flight,
Genau so.
freeze probiert, ne? Und wir gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Jetzt ist die Frage, also durch das besser Kennenlernen von uns selbst, wäre jetzt deine Theorie, dass wir dann, also ich würde das auch teilen an sich, ne, dass wenn man seine Gefühle besser kennt und merkt, ah, guck mal, mein sympathisches Nervensystem ist in Aufruhr, ne, ich bin anscheinend im Fluchtmodus oder im Angriffsmodus, wenn wir das dann reflektieren, da ist ja dieser Raum für zwischen Reiz und Reaktion. Aber wie könnten wir zum Beispiel das auch besser einüben, gemeinsam als Gemeinschaft? Und da ist eben dieses sozialen Medien sind da für mich auch wie so ein Schlüssel. Ne, diese Digitalisierung ist der Schlüssel dafür, da gut drin leben zu können.
Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil dieses Einüben braucht Rahmenbedingungen, für die Social Media sich nun gar nicht eignen, ja, weil dieses Einüben von kompetentem Umgang mit Emotionen braucht was ganz Einfaches erstmal als Rahmenbedingung. Und das Einfache ist Langsamkeit. Man kann es auch Achtsamkeit nennen, man kann es auch Präsenz nennen, man kann es auch Wahrnehmung nennen, man kann es Gewahrsein nennen. Also wir haben ja keine sozialen Rituale mehr für Verlangsamung, für Innehalten, für in Reflexionsräume gehen. In bestimmten Bubbles und Subkulturen macht man dann Yoga-Workshops und meditiert, oder manche machen es mit Sport und kommen zur Ruhe, während sie für den Marathon trainieren oder sowas, ja. Aber Gefühle zu steuern oder mit denen kompetent umzugehen, braucht Langsamkeit, weil Gefühle per se erstmal die allermeisten schnell sind. Man wird von der Angst überschwemmt, springt vor Freude in die Höhe. Also das ist ja, sind ja schnelle Impulse, die in Handlungen übergehen. Und wenn man sich den Gefühlen nicht ausliefern möchte, also wenn man selber ein Gefühl haben möchte und nicht die Gefühle einen selbst, also die alten Griechen, die waren da schlau, Homer und so, die haben Gefühle noch als Götter interpretiert. Auch die lateinamerikanischen Medizinmänner tun das. Also da sind Emotionen Dämonen, die einen erfassen. Also, und wo man sich da nicht wiedererkennt, weil eben das jetzt nicht mehr die Lilith ist, die gerade die Mutterrolle innehat, sondern ein Dämon, der mit den Kindern ganz anders spricht, als die Kinder das üblicherweise kennen von dir. Ja. So, also da kannte man gewissermaßen noch, hatte man noch ein Verständnis, welche ungeheure Macht Gefühle haben können und wie dysfunktional sie sein können. Und wenn man damit lernen möchte, anders umzugehen, dann ist eben Innehalten und damit Verlangsamung eigentlich das Hauptfeature erstmal. Und dann sekundär Kontakt. Ja, du bist gerade wütend, du könntest mir gerade die Augen auskratzen, jetzt schau mich mal an. Ja, also wenn man jetzt mal so einen Eltern-Kind-Dialog simuliert. Und Social Media sind halt schnell. Ja, also zack, zack. So schnell kann ich gar nicht schauen, wie sich die WhatsApp-Dialoge in die Länge ziehen, wenn ich da manchen in der S-Bahn dann zuschaue. Also die fahren 10 Minuten S-Bahn und haben 78 Nachrichten hin und her geschickt. Da ist von Langsamkeit überhaupt keine Rede. Daran kann man aber nicht beliebig schrauben, so wie man zeitlang warten muss, bis ein Apfelbaum, den man gepflanzt hat, auch Äpfel trägt. So muss man eine Zeit lang warten, wenn man sich mit Gefühlen intensiv beschäftigt, bis man zu einer besseren Selbststeuerung kommt. Das kann man nicht einfach beschleunigen, weil Social Media in einem Thread bin, wo ich weiß, wenn ich jetzt nicht innerhalb von 2, 3 Minuten antworte, dann ist der andere weg und da ist die Diskussion schon wieder obsolet und der nächste Post lädt zur nächsten Empörung ein.
Das ist ja auch gleichzeitig eine gute Nachricht. Vielleicht. Also wenn es um Empörung geht, dass es auch schnell vorbeizieht. Also vielleicht, ich dachte gerade, deswegen habe ich das mit Social Media auch aufgebracht. Vielleicht, wenn wir da lernen, auch langsamer zu reagieren, man muss ja nicht sofort. Du hast es ja mal als Sog beschrieben auf Social Media, ne? Das Hin und Her von Kommentaren, dass man sofort reagieren muss. So, aber vielleicht müssen wir das gar nicht.
Ja, natürlich ist das eine Entscheidung, aber der Sog ist erheblich, ja. Und ein Leben zu leben heutzutage besteht eben auch darin, wenn es glücken soll, es sich dem Sog zu widersetzen. Ja, also, und das ist ein altes Glücksnarrativ, ja. Also, glücklich sind die Menschen, also jetzt kommen wir wieder zum katholischen oder evangelischen Kirche, christlichen Texten. Ja, glücklich sind diejenigen, die Versuchungen widerstehen können. Ja, das ist ja eine berühmte Geschichte von Jesus auf dem Berg, der vom Teufel versucht wird, durchaus attraktiven Möglichkeit zu attraktiven Möglichkeiten Nein sagen muss. Und zu was man Nein sagen muss, ist sehr kultur- und zeitgebunden. Darum gibt es ja auch Angebote, ja, mit Digital Detox und so weiter und so fort, ja, nach dem Motto, lerne eben der Versuchung zu widerstehen, nochmal irgendwie durchzuklicken oder den Thread runterzuwischen und so weiter, statt jetzt hinzusetzen und zu meditieren oder ein gutes Gespräch mit dem Partner zu führen oder was immer da, oder mit den Kindern irgendwas zu spielen, was immer dann die Alternativen sind. Nachdem Instanzen wie früher eben die Kirchen, die gewissermaßen Schulung im Widerstehen der Versuchung angeboten haben und bei Misslingen entsprechend seelische Reinigungsprozesse, Beichtstuhl oder Gebetsaufgaben oder irgendwie sowas. Ja. Sowas gibt es ja heute auch nicht mehr. Also sozusagen, es werden ja keine Instanzen mehr akzeptiert oder finden sich überhaupt vor, die, sag ich es mal, in ein bisschen ungünstig pädagogisch mahnend ins Leben eingreifen. Ja, also jetzt vielleicht unser Podcast, ja, natürlich. Aber ansonsten suchen die Leute ja eher das, wodurch sie bestätigt werden, ja, und nicht, wo sie weiter verunsichert werden oder ihnen was abverlangt wird. Ich mache ja früh Ausbildung, da ist ja auch oft der Wunsch, irgendwas, was sehr kompliziert und sehr komplex ist, beides in 9 Tagen lernen zu wollen. Ja, ich hatte mal wirklich ein schönes Erlebnis im Zusammenhang mit diesem Konfliktbuch, wo man ja 18 solcher Pole, in denen Konflikte sich abspielen, nachlesen kann, und da mich dann ein Journalist gefragt hat, wie ich denn damit arbeiten würde. Das wäre ja doch ein bisschen auffällig und umständlich, dann dieses Blatt im Coaching neben mich zu legen und dann immer wieder drauf zu schauen oder in so einer Konfliktmoderation. Dann hatte ich ihm damals gesagt, dass ich gerade blöd gestürzt bin und deshalb regelmäßig beim Osteopathen. Und dieser Osteopath, der natürlich viel besser bezahlt ist als ich oder wir Coaches, mir auf Nachfrage zu jedem einzelnen Muskel, zu jeder einzelnen Faszie genau den lateinischen Namen sagen kann und wie die Zusammenhänge im Körper da sind. Und dann ist es für Coaches oder Konfliktmoderatoren natürlich viel zu viel verlangt, sich 18 Konfliktpole zu merken. Also das Ausmaß, mit dem man denkt, man könne mitreden in etwas oder man müsse sich nicht wirklich was aneignen, sondern es gäbe sowas wie Quantenphysik für Dummies, wo man nicht 5 Jahre theoretische Physik studieren muss, um es wirklich zu verstehen, ist ja in den Feldern, in denen sich Social Media bewegt, nicht gegeben, sondern da glaubt ja jeder, was zu wissen, wie früher halt am Stammtisch auch, ja.
Ich fand einen Gedanken, den würde ich jetzt gerne nochmal wiederholen, und dann stelle ich dir die 2 Abschlussfragen, die wir noch haben. Ich hatte gerade das Gefühl, dass es diese Resonanz, wenn wir immer schnell reagieren, wir reagieren ja, weil wir hoffen, dass wir in Resonanz gehen können mit anderen, ne? Dass wir eine Antwort bekommen auf uns, nee, auch, nee, auf unsere, ja, Gedanken und Gefühle. Und dass eigentlich genau das Gegenteil passiert dann oft, dass eine Leere zurückbleibt. Und wofür du jetzt plädiert hast, so habe ich dich verstanden, für diese Langsamkeit, um überhaupt Resonanz erfahren zu können, musst du ein Stück weit zu dir selbst kommen.
Ja, und Achtsamkeit für das Gegenüber entwickeln, also in beide Richtungen. Also es geht am Ende auch darum, wirklich begegnungs- und beziehungsfähig zu werden in Unterschiedlichkeit. Ja, weil viele können ja sich verbünden oder verbinden miteinander, auch in Teams oder so, wenn alle der gleichen Meinung sind. Aber das ist unterkomplex. Also die Probleme, die wir bewältigen müssen, lassen sich nur in Gemeinschaften unter Verhältnissen gut bearbeiten, wenn man sich, bleibe ich mal nochmal bei etwas einer neutestamentlichen Formulierung, wenn man lernt, wie das ist, seinen Feind zu lieben.
Habe ich auch also dran gedacht, ja.
Ja, mit unterschiedlich. Also das ist ja nur eine Formulierung mit Unterschiedlichkeit oder mit Menschen, die ein anderes Interesse haben als man selbst oder die einen anderen Hintergrund haben, zurechtzukommen. Und das ist so schade, weil Diversität wird einfach von denen, die sie propagieren, ja häufig einfach nur als attraktiv, und dann ist alles bunt und facettenreich und so weiter. Und Unterschiedlichkeit ist meines Erachtens nach dem ersten Honeymoon in der Regel anstrengend. Und diese Form von Anstrengung, die muss eingeübt werden, die auszuhalten, die nutzen zu lernen, auch zu wissen, wann es zu anstrengend wird und so weiter. Da gibt es jetzt eine Fülle von Fähigkeiten, die nirgendwo gelehrt werden. Und dann wundern wir uns, dass wir mit der Unterschiedlichkeit, die wir schlicht und ergreifend vorfinden, nicht mehr zurechtkommen.
Ja, Genuss am Frust, hast du auch mal gesagt, ne?
Ja.
Genuss am Frust, dass wir nicht alles wissen können, zum Beispiel.
Ja.
Genuss an der Ungewissheit.
Ja,
und an der Ohnmacht, früher, wie du es vorhin gesagt hast.
Ja, und früher hat man gesagt, finde dich mit der Endlichkeit ab. Bedenke, du bist Mensch.
Bedenke,
und nicht Gott.
Ja, bedenke, dass wir sterben müssen.
Endlichkeit, weil ich werde nicht annähernd all die Bücher schreiben können, die ich gerne schreiben wollte. Ja, nicht annähernd. Ich werde auch nicht annähernd mit all den Menschen reden können, die ich für interessant empfinde, mit denen ich gern reden würde.
Ja, aber wie schön, dass ich mit dir reden durfte. Auf jeden
Ja,
Fall.
es war mir eine Freude. Aber jetzt erwarten mich noch zwei Abschlussfragen
Genau,
von
das
dir,
sind jetzt
Stanley.
zwei Standardfragen, die auch alle unsere Gäste bekommen. Die eine ist, weil es zu diesem Podcast gehört, was stellst du dir unter digitaler Kirche vor?
Oh, Langeweile. Ja, weil ich tatsächlich alles, was ich jetzt mit, jetzt nenne ich es mal Glaube oder sowas verbinde, ist eigentlich ein Wahrnehmungsfeld. Ja. Und in Digitalität, also Allverbundenheit, um es mal so zu nennen, ja, stelle ich mir schwer vor, dass sich durch digitale Rituale einüben lässt.
Dankeschön. So eine Antwort hatte ich noch nicht. Sehr schön. Zweite Frage. Wenn du eine Bühne hättest und dir dein Publikum und das Thema frei aussuchen dürftest, vor welchem Publikum würdest du über welches Thema sprechen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also gute Fragen erkenne ich immer daran, dass erkennt man immer daran, dass man keine nicht gleich eine Antwort hat, ja, also sondern eigentlich nachdenken muss. Ach, ich glaube schon, also das Thema, das wir jetzt hatten, also sozusagen über die Wichtigkeit von Endlichkeit, von Demut, von Ohnmacht, und das wäre schon ein Thema, über was ich dann gern reden würde, und das Publikum wären Mächtige.
Finde ich gut. Hoffentlich hören Sie zu. Hoffentlich darfst du für ihn
Ja, ich habe ja durchaus mit
sprechen.
Menschen dieser Art recht regelmäßig zu tun. Und meine Erfahrungen damit mit Menschen in solchen Rollen sind auch überwiegend positiv, ja, weil die können einem relativ schnell sagen, dass sie sich viel ohnmächtiger fühlen, als man ihnen zutrat.
Ja, das stimmt. Da habe ich auch schon einige Geschichten. Nur das öffentliche Sprechen darüber ist manchmal schwierig, weil
Genau,
es dann als
darum geht's.
Scheitern aussehen
Ja,
könnte, ne? Und
genau.
deswegen
Oder als
handeln,
Inkompetenz,
genau,
ja, und so.
Scheitern, Inkompetenz, ja. Vielen Dank, Klaus Eidenschink, für deine Zeit, deine
Ich
Gedanken
danke dir für deine schönen Fragen.
und deine Offenheit. Ich fand es wirklich sehr inspirierend, mit dir über Digitalität, Glauben und Konflikte und Gefühle zu sprechen. Und danke auch an alle, die zugehört haben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Yeet Podcast, teilt ihn mit euren FreundInnen und bleibt neugierig auf die nächsten spannenden Gäste. Wenn ihr Social Media Tipps und Tricks und die neuesten Entwicklungen in der Algorithmen verfolgen möchtet, dann abonniert sehr gerne den Yeet Newsletter unter yeet.de/newsletter. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen, Klaus.
Ja, ich danke dir.